Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, wir können jubeln. Die deutsche Mannschaft steht im WM-Viertelfinale. Das ist die sehr positive Nachricht des gestrigen Tages gewesen, des Donnerstags. Denn dort hat die deutsche Mannschaft nicht nur gewonnen, sondern auch dank der überragenden Dänen, über die wir auch noch reden werden, entsprechend das Viertelfinale-Ticket gesichert. Da wollen wir natürlich drauf schauen. Das meine ich natürlich heute nicht alleine, sondern heute wieder meinen geschätzten Kollegen Robin Bulzer sein. Hallo Robin.
Hallo Sebastian. Ja, ich würde sagen, erstmal überwiegt natürlich die Freude über den Viertelfinaleinzug, den abermaligen Viertelfinaleinzug und den dann doch recht souveränen Viertelfinaleinzug, abgesehen von diesem ja doch recht deutlichen Schönheitsfehler gegen die Dänen.
Ja, definitiv. Abgesehen davon, glaube ich, war es zumindest ergebnistechnisch sehr gut, wenn wir mal in das Spiel gegen Italiener reingehen. Es war ja ein ziemlich nervöser Start von beiden Seiten, aber ich glaube, die Italiener haben sich in den ersten 5 Minuten 3 technische Fehler erlaubt. Wir hatten auch einige ja, blöde Fehler mit dabei. Ich glaube, das muss man schon noch ganz klar ansprechen. Es hat ein bisschen gebohrt. Man hat in der Mannschaft angemerkt, dass sie gerade gegen diese doch sehr, sehr offensive Deckung der Italiener ja, irgendwie nicht so recht wusste, was sie damit machen sollte, hatte ich den Eindruck.
Ja, absolut. Ich finde irgendwie die erste Auszeit und die Reaktion in der ersten Auszeit, ich weiß nicht genau, von welchem Spieler es war, fasst es eigentlich perfekt zusammen, die ersten 15 Minuten, 20 Minuten. Da sagte nämlich ein deutscher Spieler, es ist genau das Spiel, was wir erwartet haben. Und ja, das war's. Die Italiener spielen unkonventionellen Handball hoch 10, ne? Diese extrem offene Deckung, dieses ich guckte im Angriff teilweise drauf und dachte, sorry, aber 2 Minuten, da stehen 7 Feldspieler. Ich dachte die ganze Zeit, sie spielen ohne Torwart, ja. Bis mir dann auffiel, dass ja gar kein Kreisläufer da ist, sondern sie halt eben diese Rückraumspieler spielen. Also das war, es ist wild, ne? Also die setzen halt, die wollen damit Unruhe stiften, die Italiener. Und ich glaube, dass sich da jedes Team, egal, ob es jetzt Deutschland ist, aber auch alle anderen Teams bisher im Turnierverlauf, da musst du dich erstmal drauf einstellen, glaube ich, wenn ein Team so unkonventionell spielt. Und deswegen würde ich diese Anfangsphase, die natürlich auch noch dann von Nervosität geprägt war, weil, glaube ich, ja doch recht viel in das Spiel auch hineininterpretiert wurde, die Kombination aus diesen beiden Sachen hat dazu geführt, dass die Anfangsphase so wild war, glaube ich. Aber ich finde, Deutschland hat es dann relativ stark und souverän hinbekommen.
Ja, definitiv. Also ich fand in der Phase auch, ich meine, wir haben ja ohne den grippalen Infekt bei Juri Knorr und auch ohne Darmke, sind ja beide krank gespielt. Und ich fand auch vor allem dann gerade in dieser Phase, hat dann wieder Julian Köste übernommen, ist so rangegangen.
Mega.
Eine Situation, da wollte er, glaube ich, da war er in der Luft und wollte eigentlich den Ball spielen, aber er hat keinen gefunden und hat einfach aufs Tor geworfen. Ja. Ein bisschen Glück gehabt, weil es über den Kopf von Ebner ging, aber Tor war Tor. Das hat der deutsche Mannschaft echt geholfen, dass er vorangegangen ist, die Situation gesucht hat, selbst den Abschluss gesucht hat und ja, das war genau das, was wir von Julian Köste erwarten und auch in dem Moment gebraucht haben.
Ja, er hat 2-3 Mal richtige Fackeln ausgepackt auch, ne? So nicht ganz aus dem Rückraum, sondern er ist angelaufen, kurze Körpertäuschung hochgestiegen und dann das Ding da eingeschweißt. Also Julian Köster hat mich gerade in engen Phasen jetzt bei dieser Weltmeisterschaft bisher total überzeugt. Im ersten Spiel haben wir noch gesagt, er ist noch nicht wieder ganz da. Stehe ich auch weiterhin zu, da fand ich, war er nicht gut. Aber dann ab dem zweiten Spiel hat er in jeder Phase, wo es eng war und selbst gegen die Dänen am Anfang noch, bis sie dann weggezogen sind, sich wirklich echt reingehauen und dagegen gestemmt und gesagt, nein, das Ding, also ist wirklich als Führungsspieler vorangegangen und das hat mir total gut gefallen bei ihm, muss ich sagen. Und seine Quote ist natürlich auch gut, ne? Also die ist stark für einen Halblinken, muss man ganz einfach sagen. Und das hat Deutschland gestern auch gerade in der ersten Halbzeit ja im Spiel gehalten, sage ich mal, ne? Weil die Italiener ja auch kurzzeitig mal mit 3 Toren weg waren. Aber dann hatte man sich natürlich irgendwie über das 10-10 und dann das 11-10 die erste Führung gut wieder rangekämpft. Gut, dann gab es diese Situation, weiß ich auch nicht, weißt du, Lukas Zerbe hat einen, wird großartig freigespielt von Luka Witzke, ja. Mhm. Mit einem Bodenpass von der Mittelposition und hat einen Winkel, den kannst du dir nicht vorstellen. Also der schließt ja fast von der Mittelposition, vom 7-Meter-Kreis kann er ja fast abschließen, aber hat nichts Besseres zu tun, als Domenico Ebner den Ball so leicht rechts an den Schädel zu werfen und 2 Minuten zu kassieren. Also ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht. Also diese Abschlussschwäche, die ist für mich immer noch, boah, das zog sich dann auch in der zweiten Halbzeit immer noch mal durch, weißt du, da kamen die Italiener dann trotzdem irgendwie noch mal fast auf 3 Tore ran und Domenico Ebner wurde noch mal kurz zum Helden geworfen. Klar, ist ein guter Torwart, aber da waren so viele glockenfreie Bälle dabei und das verstehe ich irgendwie immer noch nicht einfach.
Nee, ich auch nicht. Also ich erinnere mich auch an eine Situation, wo ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, es war Uschins, glaube ich, meine ich sogar. Oder auf jeden Fall war es auf einer halbrechten Position. Wo derjenige den Ball auf die Arm, neben des Standbeines von Ebner ist, wirft. Und das ist ja schon wirklich, wo ich mir denke, also wirklich so dumm, zumal auch Ebner auf der anderen Seite das Bein so hoch nimmt, dass du mit dem Boden, mit dem Aufsitz unten durchspielen kannst. Da habe ich mir so gedacht, so Leute. Also es war wirklich teilweise richtig wild. Und ich glaube, Alfred Giesmann hat es auch gesagt. Ich glaube, er hat gesagt, dass man 10 Freie komplett weggeworfen hat, wo er sich fragt, wie man das machen kann. Und das ist schon auch ein Thema. Ich meine, du hast es angesprochen, so gerade so Anfang der zweiten Halbzeit, wo ich erst so recht das Gefühl hatte, okay, hey, die ziehen dich jetzt davon. Das hat echt noch ein bisschen gedauert, wirklich, bis sie davongezogen sind, weil sie einfach vorhin die Bälle nicht reingemacht haben. Und ich fand es dann auch in der Situation dann wirklich gut, dass Alfred Gislason auch mal aus sich rausgekommen ist und der Jungs mal angestaut und gesagt, Leute, was spielt ihr da vorne eigentlich für eine Scheiße? Haut das Ding da rein. Das war, glaube ich, echt mal wichtig und gut, dass er das einfach mal gemacht hat und seine Mannschaft mal ein bisschen zu wach zu rütteln. Das ist manchmal ein bisschen zu stoisch von ihm in den Auszeiten.
Also für mich unverständlich, wie das Spiel gefühlt nur mit 7 Toren gewonnen werden kann, ne? Weil Andreas Wolf stand kurz vor Ende der Partie, so 55. Minute oder so, oder 54. Minute, bei 50%. Ja. Ne, der hat mit 18 Paraden 42% hat er das Spiel abgeschlossen. Ne? Die ersten 9 Minuten, beziehungsweise die ersten 10 Minuten möchte ich mal ausklammern.
Ja, da war eigentlich gleich präsent und deswegen überragend, dass es trotzdem mit 80 geschafft hat.
Genau, bis zum 9-9 hat er, glaube ich, eine Parade, da wird er abgeworfen gefühlt. Aus dem Rückraum und danach hat er von außen, glaube ich, bis die letzten 5 Minuten kein Tor mehr zugelassen. Hinten raus durfte in den letzten 5 Minuten Leo Brandner nochmal 2 Tore machen, aber ansonsten hat der von außen.
Das waren zwei richtig gute Heber, muss man sagen. Also der hat echt ein Händchen bewiesen gehabt.
Und ich möchte mal sagen, ne, Andreas Wolf 50% zu dem Zeitpunkt sind höher zu bewerten, weil durch diese 7 Mann im durch diese 6 Mann im Rückraum, diese 4 Mann im Rückraum, Andreas Wolf hat fast nur freie Würfe von 6 beziehungsweise eingesprungenen 5 Metern aufs Tor bekommen. Ne? Ja. Da sind jetzt nicht nur einfache Dinger, die er mit dem Hut aus dem Rückraum fängt, sondern da sind krasse Paraden dabei gewesen. Und wir haben jetzt hier viel Domenico Ebner gelobt, aber das Torwartduell ging natürlich klar an Andreas Wolf.
Ja, auch gerade in der zweiten Halbzeit. Also Ebner war in der ersten, war da wirklich ein Riesenfaktor. Und das wurde dann immer, im Verlauf der Partie wurde es immer ein bisschen weniger. Wo man so Eindruck hatte, okay, die Mannschaft konzentriert sich jetzt, sie schaut wirklich genau hin, was macht der Torhüter, wo ist meine Lücke, wenn ich werfen will. Also dass da einfach die Wurfauswahl einfach besser geworden ist. Und das hat man dem Team angemerkt. Und wen ich vor allen Dingen dann als wichtigen Faktor empfunden habe, damit die Mannschaft davonziehen kann, war Franz Semper. Ich glaube, von den ersten 3 Ballkontakten hat er 2 Tore geworfen. Perfekt, was willst du mehr?
Ja, das war ein geiler Start ins Turnier, würde ich mal sagen, für ihn. Ne? Nach dieser verletzungsbedingten Ausfall wirkte er jetzt auch wieder fit. Und was mich überzeugt hat, was ich schön fand, war eben diese Spielfreude. Ne? Ich schnapp mir den Ball, knall den rein, ist direkt da, zum Beispiel bei einem, sichert sich zum Beispiel auch direkt einen Abpraller, ne, und schweißt den auch ein. Gut, dann hat er natürlich irgendwie auch einen komplett freien Durchbruch, den er dem Ebner wieder aufs Standbein zimmert, wo ich auch denke, na, bitter, schade, aber hat total viel Spielfreude reingebracht und ja, super wichtig, ne, weil Rinas Uschins wirkte jetzt gerade gegen Italien, nachdem er sich auch aufreiben musste, übelst gegen Dänemark, fast 60 Minuten, der wirkte auf mich echt platt, ne, ja. Auch wieder 40% Quote, nur gerade mal 2 Tore gemacht, Rinas Uschins, da war schon ganz gut, dass Franz Semper jetzt mal ja, ins Turnier starten konnte und ihm ein bisschen Entlastung verschaffen konnte.
Ja, das war auf jeden Fall richtig, richtig wichtig, dass er jetzt reingekommen ist. Also ich bin auch bei dir, ich hatte auch das Gefühl, dass er einfach müde war. Ich meine, er hat zwar 4 Assists gemacht, aber trotzdem, das war irgendwie so, glaube ich, ganz gut. Und ich denke, er wird auch noch gegen Tunesien zum Abschluss mit Sicherheit auch viel auf der Bank sitzen, Uschitz, um ihn einfach zu schonen. Und gerade wenn jetzt Franz Semper fit ist, ist das echt gut. Und man muss auch wirklich sagen, der Rückkopf hat mir noch in der zweiten Halbzeit gut gefallen. Als Lichtlein wieder Regie geführt hat, das sah echt gut aus. Marco Grigic scheint jetzt auch endlich im Turnier angekommen sein. 4 von 6. Ein ganz, ganz wichtiger Faktor auch gewesen. Also dann hinten raus war es, glaube ich, auch gut, dass man noch so 1-2 Leute aus der zweiten Reihe noch so ein bisschen dann auch Spielzeit bekommen durften und dann auch ja auch noch ein bisschen selbst dafür reinkommen können. Ne? Gerade Grigic, weil der war ja bisher noch nicht so viel im Einsatz überhaupt. Aber ich fand ihn... Man fand ihn echt gut. Ich muss echt gar nicht zugeben, ich war ein bisschen überrascht, dass er 4 Tore geworfen hat. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber ich finde seine Sache echt gut gemacht.
Ja, total. Also muss man sagen, Marco Grigic in manchen Situationen wirkt er natürlich noch, ne, dem Alter geschuldet, recht hektisch, etwas überhastet, finde ich, aber ist ein Spieler, dem auf jeden Fall die Zukunft gehört. Absolute Durchschlagskraft, ne? Diese Explosivität, die er hat, die ist schon echt beeindruckend, finde ich. Und gerade der Rückraum, also der hat mir gut gefallen. Franz Semper jetzt dann reingekommen. Timo Kastening muss man auch lobend erwähnen, ja. Finde ich, hat ein gutes Spiel gemacht. Nachdem Lukas Zerbe ein bisschen ja unglücklich agiert hat, in meinen Augen.
Ja, definitiv. Also 1 von 3 von außen ist jetzt keine gute Quote. Also da sollte man auch schon wirklich
sagen. Ja, mit der 2-Minuten-Strafe, die ich ja auch schon angesprochen genau. hatte dazu. Also irgendwie war es ein unglücklicher Auftritt. Und unglücklich fand ich auch, muss ich sagen, den Auftritt abermals und leider wieder von unseren Kreisläufern. Also irgendwie, weiß ich nicht, sind die noch nicht so ganz im Spiel und im Turnier in meinen Augen. Also verwerfen mir zu viel und haben da eigentlich Chancen vorne, werden auch viel gesucht, aber haben nicht diese Durchschlagskraft, die wir sonst von ihnen kennen.
Ja, fand ich auch relativ bezeichnend, dass Justus Fischer fast ja gar nicht gespielt hatte. Da kam er einmal rein für die Zeitstrafe gegen Golla und dann noch am Ende einmal, als Golla dann ausgewechselt werden musste, weil irgendwie er am Arm geblutet hat, warum auch immer das passiert ist. Aber ja, ich fand ihn da überhaupt nicht prägend. Und er hatte auch dann, glaube ich, bei der zweiten, also von der von mir angesprochenen zweiten Situation, dann auch den einfachen Ball weggeworfen. Und ich meine, man merkt, glaube ich, so ein bisschen, dass der Bundestrainer gerade nicht so ganz happy ist mit ihm, weil ich meine, wenn er nur so wenig Spielzeit bekommt in einer Partie, wo du hinten raus dann wirklich noch ein bisschen was ausprobieren können, ist das schon noch ein Zeichen, muss ich ganz ehrlich zugeben, wenn du da so wenig Spielzeit bekommst. Klar, wird vielleicht gegen Tunesien ein bisschen mehr spielen, dass man auch Golla dann entlasten kann und mal ein bisschen Ruhe geben kann. Aber da muss Fischer jetzt dann halt auch wirklich 100% Turnier ankommen. Weil er ist nicht der Einzige, der noch nicht ganz da ist. Und den Christoph Steinhardt finde ich zum Beispiel auf halb noch nicht so überragend deckend, muss ich ganz ehrlich zugeben. Auch bezeichnet, dass Lukas Stutzke auch gar nicht gespielt hat. Aber ich muss sagen, die Abwehr hat mir echt gut gefallen, war sehr beweglich und ich habe mich gefragt, ob es nicht vielleicht sogar geholfen hat, dass Italien ohne Kreisläufer gespielt hat, weil wir den dann nicht decken müssen. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, eine Makulatur gewesen am Ende.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass gerade, ja, du hast es angesprochen, also ich glaube, dass sich ein Alfred Gislason gerade im Deckungsverbund mehr Entlastung durch Justus Fischer erhofft hat. Ja. Und ich finde, er agiert gerade auch hinten unglücklich. Also der ist kein gleichwertiger Ersatz meiner Meinung nach für Köster oder Golla, wenn er für einen von beiden reinkommt. Und das Spiel mit Stutzke Fischer, das funktioniert auf diesem Niveau einfach nicht, habe ich das Gefühl. Also das muss ich so, das ist so, ja, das klingt ein bisschen hart, aber das ist so das, was ich sehe. Also ich finde, die beiden sind nicht ein gleichwertiger Ersatz für Köster, Golla als Innenblock. Ist natürlich auch schwer, ne? Golla, Köster sind gut eingespielt miteinander, haben jetzt schon irgendwie die Heim-EM, Olympia und sind einfach auch in ihren Vereinen natürlich absolute Abwehrspezialisten und spielen diesen Innenblock seit Ewigkeiten.
Ja, es ist so. Also von daher, wie gesagt, es ist mit Sicherheit etwas, wo man mal gucken muss, wie es dann weitergeht mit dem weiteren Turnierverlauf, ob da die beiden vielleicht nochmal sich steigern können, aber insgesamt ist es einfach bisher zu wenig. Deswegen war es, glaube ich, auch ganz gut, dass dann Golla und Köster viel im Innenblock gespielt haben. Es hat echt gut funktioniert, fand ich, waren sehr beweglich, sehr gut und auf den Beinen unterwegs. Das hat mir viel Spaß gemacht und es war wieder mehr so eine deutsche Abwehr, wie ich sie sehen will. Klar, ich habe mich ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber ich fand das wirklich jetzt eine, glaube vielleicht die beste Abwehrleistung im Turnier, muss ich mir vielleicht mit ganz echt zugeben, über 60 Minuten gesehen. Auch wenn es am Ende 27 Tore sind, aber trotzdem, es war Es war wirklich eine grundsolide Leistung, starke Tote dahinter. Und von daher hat es wirklich gepasst. Und am Ende steht da der klare Sieg. Und ich glaube, damit haben wir, glaube ich, auch eigentlich alles Wichtige abgehandelt, hätte ich jetzt gesagt, zu dem Spiel, Robin.
Ja, also ich will nicht unbedingt wissen, was negativ am Ende das Gesamtergebnis passte. Der Gesamteindruck war gut. Man hat dieses, ja, wichtige Spiel, glaube ich, richtig gut angenommen mental, hat die Niederlage gegen die Dänen echt gut nach hinten schieben können. Einziger Spieler meiner Meinung nach, der sich einen Tag Auszeit genommen hat, war Luka Witzke mit 0 von 4. Ja. Der hatte mich im bisherigen Turnierverlauf eigentlich sehr überzeugt und war leider jetzt irgendwie da vorne gegen Italien ein Totalausfall.
Ja, das ist in der Tat so. Aber hey, alles gut. Mein Gott, im Endeffekt, das Gute ist ja, dass ja die Teamkollegen aufgefangen haben. Das haben wir wirklich gesehen. Und ich, wie gesagt, ich finde Nils Lichtlein, das ist so eine Bereicherung. Also wenn wir da den kurzen Wechsel machen, ich glaube, muss man noch überlegen, ihn viel häufiger zu bringen, weil er wirklich ein absolut belebendes Element für diese Mannschaft ist. Und das hilft der Mannschaft extrem.
Ja, das stimmt.
Einfach so sagen. Genau. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Cut zum Deutschlandspiel, machen eine kurze Pause und kommen mal zurück, denn wir müssen natürlich noch über die anderen Partien reden und mal wieder über überragende Ideen. Aber es gibt noch genug andere Themen zu besprechen, deswegen bleibt dran hier bei Anruf im Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, dann sind wir zurück und reden weiter natürlich über die Themen der WM und wollen natürlich uns bei den Dänen noch ganz herzlich bedanken, die klar gegen die Schweiz gewonnen haben, am Ende 39 zu 28. Ein Emil Nielsen, 23 Paraden, Quote von 45%. Robin, wollen wir denen nicht eigentlich jetzt schon den WM-Titel geben? Denn irgendwie überrollen die einfach jeden, egal wer das spielt. Und egal, wer denen auf der Platte steht.
Ich sehe nicht, wer die schlagen soll. Also auf keinen Fall. Ne? Also ich sehe, ich muss leider zugeben, glaube ich, immer noch nicht die Franzosen in Action gesehen, weil es irgendwie von den Anwurfzeiten, Tagen irgendwie bei mir nicht passte und ich die ganze Zeit irgendwie die anderen Blöcke beobachte. Die Spanier, die Schweden habe ich jetzt gesehen, die Ungarn habe ich gesehen, nur die Franzosen habe ich irgendwie noch nicht gesehen. Aber ich glaube nicht, dass sie die denen schlagen können, deswegen ja, können wir eigentlich verfrühte Grüße gegen Dänemark schicken. Klar, 4-peat nennt man das, oder wie? Muss neu erfunden werden, das Wort, glaube ich.
Warte mal, was ist denn das? Ist es nicht das Quadruple?
Ja, Quadruple, genau.
Wobei, aber für Quadruple sind dann, glaube ich, 4-mal oder 4 Titel. Keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwie sowas mit Quad, was auch immer.
Ja, also, wir können es auch einfach das dänische, das dänische Meisterstück nennen. Ich glaube, vorher gab es noch nicht und ich bin mal gespannt, ob da noch mal jemand nachkommt. Ey, das ist ja irre.
Ja, ich weiß, wir haben in der Redaktion bei Handball World schon immer gesprochen, ob das dänische Team das Beste jemals ist.
Ja.
Ja, kann man, glaube ich, schon mit sagen, glaube ich. Also, ich meine, das Einzige, wenn du wirklich ein Haar in der Suppe suchen willst, ja, wirklich ein Haar in der Suppe, dann musst du darüber reden, dass Niklas Tekelöke 1 von 5 von außen wirft. Aber das ist halt egal, wenn du halt 39 Tore wirfst.
Ja, krass, keine 40 Tore geworfen, schwach. Ja. Absoluter Leistungsabfall.
Ah, sofort Straftraining, finde ich.
Ja. Der musste gestern noch 100 Würfe nehmen.
Ja, es ist wirklich abenteuerlich. Und dann musst du noch dazu erwähnen, dass die Schweizer Torhüter trotzdem noch 16 Paraden hatten. Ne? Das spricht ja dafür, was das für ein irres Spiel gewesen ist von den Dänen. Aber das ist schon, also, wow. Also, mit was einem Tempo, das macht echt Angst. Dann macht mir wirklich, die frage ich mich wirklich, wer die überhaupt aufhalten soll, außer die sich selbst. Also, das ist, glaube ich. Ich glaube, das Einzige, glaube ich, wenn die sich vielleicht da ein bisschen zu sicher sind, aber selbst das Gefühl hat man nicht, dass sie sich zu sicher fühlen, sondern dass sie mit Niklas Jakobsen da jemanden haben, der die so lange triest, der über jeden Fehler sich aufregt, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Also ich glaube, diese Mannschaft wird noch viele Titel wahrscheinlich einsammeln, was echt blöd ist, aber es gibt einfach kein Mittel, um sie zu stoppen. Und das hat man wieder in der Partie ganz, ganz klar so gesehen. Auf jeden Fall erwähnt haben möchte noch Robin, die Tschechen können 30 Tore werfen.
32, ja, das hat mich auch 26. gewundert. Da dachte ich auch, ich gucke nicht richtig gegen Tunesien, aber dann, also Tunesien ist ja dann auch einfach, ohne den Tunesiern zu nahe treten zu wollen, einfach Fehler am Platz hier in dieser Hauptrunde. Also ja, das ist ja dann irgendwie auch, das macht doch keinen Spaß dann, ganz ehrlich, wenn das dann irgendwie nur so ein Scheibenschießen ist und da jeder irgendwie den mal über 30 einschenken kann. Also die Tschechen, dass die über 30 Tore werfen, da hätte ich nicht mit gerechnet. Ne? Also ganz ehrlich, die haben in allen Spielen vorher, wenn du es in Summe nimmst und durch die Anzahl der Spiele teilst, unter 20 geworfen.
Ja.
So, und dann da, ja, weiß ich nicht. Aber gut, ich glaube, Tschechien und Tunesien, beiden war natürlich auch klar, dass das Ding durch ist. Die Tschechen haben mit den 26 Gegentoren gegen Tunesien ja auch offensichtlich bewiesen, dass sie keine Abwehr mehr in Delze, beinharte Abwehr stellen, wie sie sie in der Vorrunde gestellt haben. Dementsprechend war das natürlich auch so ein bisschen auslaufen für beide, weil für beide ging es um gar nichts mehr.
Ja, muss man was so sagen, natürlich. Also es ging nicht mehr um viel, da ist man vielleicht auch nicht mehr ganz so in allen Zweikampf voll reingegangen, aber ja, also das war schon auf jeden Fall echt wild. Dann will ich auch wieder mich mehr mit anderen Gruppen beschäftigen.
Ja.
Und da muss ich wirklich sagen, du hast schon Frankreich angesprochen, haben wieder klar gewonnen, 30, 35 zu 28, wieder eine starke Wurfquote, 73%. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, Robin, ich habe das gerade nochmal geschaut gehabt. Die Niederländer haben echt ein Torwartproblem. Deren bester Keeper mit den meisten Paraden kommt auf Platz, ich habe extra nachgeschaut, 34, Matthias Dorgelow. 22 Paraden in 5 Spielen. Das sind ein bisschen mehr als 4 im Schnitt. Damit hast du halt im WM-Viertelfinale dann am Ende wahrscheinlich auch nichts verloren.
Ja, das war, ne, wer sich ja immer so ein bisschen in den Fokus gespielt hatte, war der Bad Ravensbergen, ne, der bei Göppingen inzwischen spielt, glaube ich.
Genau, der hat natürlich eine lange Verletzungsphase gehabt, deswegen ist natürlich er noch nicht vielleicht in der Topform, die man vielleicht brauchen kann. Und
Genau,
vielleicht
und
das Nummer zwei.
das merken die Niederländer und das spielt, ja, das zieht den Niederländern den Zahn in den entscheidenden Spielen, die fehlende Torwartleistung. Wir reden hier von insgesamt 6 Paraden im ganzen Spiel gegen die Franzosen.
Viel zu
Das
wenig.
ist viel zu wenig.
Und wenn dann noch Nils Pastrana noch 2 von 8 wirft, wird das recht schwierig.
Ja. Gut, die Franzosen, dass die nun mal zu hoch sind für die Niederländer, war klar.
Ist so. Zumal die auch keine überragende Torhüterleistung hatten. Am Ende 12 Paraden, aber immer die doppelte Anzahl. Also, aber ja, auch das macht mir zumindest ja keine Angst. Wir haben ja schon über die französischen Torhüter geredet in der letzten Folge. Aber wie gesagt, die ziehen es einfach wirklich konsequent durch. Melvin Richardson 7 von 7, Dikamen 7 von 11. Da hast du schon mal 14 Tore und die machen das wirklich gut. Die spielen einen tollen Handball, die lassen sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen und spielen ihren Stiefel einfach konsequent runter. Und das, ja, ist mit Sicherheit eine Qualität, die man auch an den Tag legen muss, natürlich. Und ja, die mausern sich echt so heimlich still und leise zu so einem Finalanwärter. Also das muss man echt sagen. Die haben sich da echt, glaube ich, ein bisschen gefangen und diesen Olympiaschock ein bisschen überwunden. Muss man natürlich abwarten in der Corona, das wäre noch ein bisschen was anderes, aber aktuell wirken die echt richtig solide, gefestigt, ohne Probleme bisher im Turnier.
Ja, total. Also du hast es angesprochen, während Deutschland diese Olympia-Euphorie und ja, diesen starken Auftritt, finde ich, nicht so ganz konservieren konnte und mitnehmen konnte, haben die Franzosen das Gegenteil gemacht und den Schock des Ausscheidens im Viertelfinale bei den Heimolympischen Spielen echt gut abgeschüttelt und marschieren hier aber mal sowas von beeindruckend durchs Turnier. Ich weiß nicht. Ich habe gerade nicht auf dem Schirm, welche Hauptrundengruppe gegen sie spielt. Aber das müsste doch eigentlich sein
Die
die
vier, ne?
Slowenien, Kroatien, Island,
Genau.
Ägypten Gruppe, richtig?
Genau, das ist die eigentlich, ja.
Ja. Dann geht es gegen die Isländer, glaube ich. Nee, gegen den Zweitplatzierten, gegen die Ägypter.
Ja,
Boah, das wird
Kroatien,
natürlich ein
Ägypten,
krasses Match, ey.
Türkei, ja. Das wäre richtig lustig.
Frankreich, Ägypten, da knallt, sage ich dir.
Da wird es auf jeden Fall richtig knallen, da bin ich mir auch ganz sicher.
Das sind zwei richtig, das sind zwei Mannschaften, wo so richtige Ochsen am Start sind.
Ja, auf die Gruppe muss man auch noch, will ich gleich auch noch auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Aber ich würde auf jeden Fall noch mal kurz die Österreicher erwähnen. Knapp verloren jetzt gegen Ungarn, 29-26. Ungarn haben sich ja ganz gut gefangen, aber ich finde, den Österreichern merkst du an, Mössl zum zweiten Mal kein gutes Spiel gehabt und diese tote Leistung, den fehlt denen so ein bisschen in Österreichern gerade, habe ich den.
Ja, wenn Mössl nicht on fire ist, dann reicht es nicht. Ne? Das ist ähnlich, also ähnlich wie bei den Niederländern. Also die Qualität ist da. Die Qualität ist absolut da, auch mal ein Team wie Ungarn zu schlagen. Aber dafür muss dann halt auch Möstl, beziehungsweise dafür muss der Keeper absolut performen. Und es sah ja gut aus lange Zeit, ne? Also die Österreicher haben bis in die zweite Halbzeit geführt, ne? Die ganze erste Halbzeit dominiert, aber dann hat sich eben diese Abgezocktheit der Ungarn am Ende doch wieder durchgesetzt. Und für Österreich hat es ja am Ende dann wieder nicht gereicht.
Ja, Hudecek 4 von 11 nur. Es ist dann halt dann auch dann natürlich dann auch keine überragende Leistung. Also da merkt man auch schon, wenn da so die so ein, zwei Leute dann halt nicht am obersten Limit performen, dann ja. Wird es dann halt für Österreich einfach ein bisschen enger. Dafür haben die einfach nicht so diese breite Qualität, wie es dann vielleicht halt die Ungarn einfach besitzen, diese Abgezocktheit.
Absolut.
Merkt man definitiv sofort. Ja, das ist einfach so. Das ist schon echt ein Unterschied. Das merkt man einfach wieder Woche für Woche und oder auch in gerade solchen Turnieren, in solchen engen Momenten merkt man das einfach immer wieder. Und deswegen wird es jetzt für die Österreicher sehr, sehr schwer, da überhaupt noch ranzukommen. Beziehungsweise sind ja eigentlich schon raus, weil die jetzt direkt wieder gegen Ungarn verloren haben. Von daher können die da gar nicht mehr rankommen. Jetzt sind sie aktuell auf Platz 5. Vielleicht können sie nochmal einen überholen. Da muss man mal gucken, spielen jetzt gegen Niederlande zum Abschluss. Und mal gucken, was da vielleicht noch gehen kann, ob man da vielleicht auch mal mit dem Sieg sich verabschieden kann. Ja, da müssen wir mal einfach schauen, wie es da weitergeht. Ich meine, ich finde sowieso wild, dass die Nordmazedonier da auf Platz 3 stehen und irgendwie noch Chancen haben, obwohl Chancen eigentlich nicht, weil sie noch gegen Frankreich spielen. Aber also dass die da auf 3 stehen, ist schon ein bisschen überraschend. Aber ja. Die mausen sich da irgendwie so ein bisschen durch, habe ich den Eindruck.
Definitiv. Mit diesem klassischen Spielstil, ne, den wir auch schon mal angesprochen hatten, der ist jetzt nicht unangenehm oder schlecht anzuschauen, aber es ist halt so, man sieht da schon ganz klar irgendwie eine Handschrift und eine Eingespieltheit und das ist halt häufig so bei den Teams, ne, aus Osteuropa.
Definitiv. Dann würde ich nochmal kurz auf jeden Fall einen Blick werfen, Robin, auf die Gruppe 2 und 4, die ja heute stattfinden. Ich möchte gerne mal auf jeden Fall über Island reden. Bockstarkes Turnier und Aron Palmarsson scheint nochmal seine letzte Hochphase zu erleben. Also der ist ja wirklich richtig abgezuckt unterwegs bisher.
Ja, spielt mega geil auf, ne? Führt die Mannschaft an und neben Aron Palmarsson absolut Hut ab vor Viggo Kristjansson.
Ja.
Die beiden zusammen zeichnen gegen Ägypten einfach mal 17 Hütten. Die haben 27 geworfen und die beiden haben 17 davon gemacht. Wie irre ist das bitte?
Ja, das ist brutal. Das muss ich wirklich sagen. Viggo Kristjansson hat sich da echt, jetzt auch in Abwesenheit von Ummi Magnusson, hat sich da echt richtig, richtig gut präsentiert. Also ja. Ich war noch so ein bisschen auf, dass Gisti Kristjansson ankommt. Der ist noch nicht so überragend. Er war jetzt auch nicht in der Startformation so. Aber die machen das richtig, richtig abgezockt. Die spielen das richtig gut. Die haben gute Torhüter drin mit Halmgrimsson, der wieder 36%-Quote hatte, 13 Paraden. Und die spielen das echt gut. Die spielen eine gute Abwehr, finde ich auch. Die sind da echt wirklich beweglich. Und ganz ehrlich, also die spielen da echt einen abgezockten Handball. Und warum sollen die nicht ins Halbfinale einziehen, wenn die so weitermachen?
Ja, da ist auf jeden Fall was möglich. Also sie sind gut eingespielt. Du hast es gesagt, ne? Den Verlust von Ummi Magnusson. Erstaunlich gut weggesteckt, ne? Also gleichwertiger Ersatz durch Kristjansson im Moment, das hätte ich so nicht unbedingt erwartet. Die Frage ist natürlich, wenn es jetzt in die K.O.-Spiele geht, da haben die Isländer immer so in den letzten Jahren immer so ein bisschen Probleme gehabt.
Ja, das stimmt.
Und ich bin gespannt, was das geben wird. Aber spielen weiterhin, ne? Einfach mutigen und munteren Handball. Ich gucke mir die Isländer einfach gerne an. Das ist einfach auch Hochgeschwindigkeitshandball, den die spielen. Ne? Immer schnell, immer dahin, wo es wehtut, immer rein in die Lücken kämpfen und immer das Herz auf den Platz lassen. Wir haben wieder zig hunderte, tausende Fans dabei. Es ist einfach schön zu sehen.
Ja, ist so. Und heute Abend 20:30 gegen Kroatien. Bin mal gespannt, die Kroaten diesmal mehr Stimmung machen. Ich fand es am Mittwoch echt erschreckend wenig, muss ich zugeben, in Zagreb. Also da war es mir gegen Kap Verde ein bisschen zu leise eigentlich dafür, dass sie daheim spielen. Aber ich glaube, heute Abend gegen die Isländer, ich glaube, das wird richtig knallen, glaube ich, einfach. Das wird, glaube ich, richtig, richtig gut werden. Und von daher sind wir dann mal gespannt, wie es dann danach aussieht, weil ja, wie gesagt, ne, Kroatien hat 4 Punkte, Slowenien hat 4 Punkte, Ägypten hat 4 Punkte. Also das ist ja schon noch sehr, sehr eng beieinander. Mit jetzt noch 2 ausstehenden Spielen, da ist noch überhaupt nichts entschieden. Deswegen wird damit sie halt heute die Aufschlüsse schon ein bisschen mehr sein, weil Kroatien spielt gegen Island, Slowenien spielt gegen Ägypten. Also von daher werden wir dann ein bisschen mehr davon wissen, wer dann am Ende da die besten Karten hat. Brutal eng auch ist es, Robin, finde ich, in Hauptrundengruppe 3. Liegt nicht zuletzt daran, dass Norwegen irgendwie gegen Spanien gewonnen hat und Portugal und Schweden haben 37-37 gespielt in einem irren Spiel, was deutlich besser anzugucken war als Spanien-Norwegen. Das war für mich eine riesige Enttäuschung. Das war eigentlich ein Fehlerfestival eigentlich.
Ja, hast du vollkommen recht. Also Gruppe 3 aber wie schon so ein bisschen erwartet, die spannendste, verrückteste Hauptrundengruppe. Aber wenn du dir natürlich auch die Namen einfach mal durchsiehst, ne, Brasilien, Schweden, Portugal, Norwegen, Spanien, ich klammer Chile jetzt mal aus, das ist qualitativ natürlich die auch einfach die hochwertigste Hauptrundengruppe.
Ja, wobei ganz kurz zu Chile, ich fand es richtig stark, dass sie bis zur 50. Minute gegen Brasilien mitgehalten haben. Also ja. Brasilien musste sich richtig, richtig strecken, um da zu gewinnen.
Total, total. Aber alle nehmen sich gegenseitig die Punkte weg, dass die Norweger jetzt irgendwie in so einem, ja, echt zähen, unattraktiven Handballspiel da irgendwie gegen die Spanier auf einmal noch zurückkommen und sich irgendwie gefühlt doch nochmal in dieses Turnier reinkämpfen. Schweden, Portugal, 37-37, das war ein geiles Handballspiel im Vergleich zwischen Norwegen und Spanien, muss ich sagen. Das hat Bock gemacht, die Hauptrundengruppe. Also die habe ich mir am liebsten angeguckt, muss ich leider sagen. Ohne den Deutschen zu nahe treten zu wollen.
Na, definitiv nicht. Ich denke, es wird auch heute wieder richtig spannend werden. Schon 15:30, eigentlich fast zu früh fast. Spanien gegen Portugal. Also irgendwie muss man da sich bei der Arbeit oder früh Feierabend machen, um das Spiel sich anzuschauen. Ich glaube, es wird richtig, richtig spannend. Dann Schweden, Brasilien und ich glaube, hinten aus gut Chile, Norwegen ist jetzt gleich nicht so der Knaller, aber es ist echt brutal eng in dieser Gruppe. Da kann noch so viel passieren und es macht einfach unheimlich viel Spaß. Und genau das ist es auch, das, was der Handball ausmacht. Ich würde manchmal noch ein bisschen mehr Fans einfach drinnen wünschen in den Hallen. Das ist schon noch ein bisschen so ein Thema. Aber so als neutraler Fan dazuzuschauen am Livestream, das macht schon echt richtig Bock. Und diese zwei Hauptrundengruppe heute, das wird, glaube ich, wirklich ein Handballfest werden. Also wer Zeit hat, Leute, schaut es euch an. Ihr werdet mit sicher nicht enttäuscht werden, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
Absolut, absolut. Also es wird die Gruppe wird noch richtig, richtig spannend sein. Es ist spannend zu beobachten, wer sich da durchsetzen wird. Vor allen Dingen, weil es da ja auch um den Gegner der Deutschen im Viertelfinale geht, wenn ich mich nicht recht täusche, der aktuell nur durch die Tordifferenz Schweden heißt.
Ja, Portugal hat einen Punkt mehr. Portugal hat zwei Siege.
Robin. Stimmt, du spielst ja gegen den Gruppenersten.
Ja, genau. Also, wir würden gegen den Gruppenersten spielen, genau. Ja,
ja, ja, ja, ja. Da also würde ich die Portugiesen fast gerne nehmen, ehrlich gesagt.
Ja, das wäre auf jeden Fall spannend, glaube ich, auf jeden Fall. Also da hätte ich auch Bock drauf. Aber ich glaube, das wird auch echt eine Herausforderung für die Abwehr. Gerade die Costa-Brüder ein Gift zu kriegen, das ist mit Sicherheit schon eine echte Herausforderung. Aber Spaß machen wird es auf jeden Fall. Also ich bin da echt gespannt, wer diese Gruppe am Ende gewinnen wird. Da ist, glaube ich, wirklich echt noch ganz, ganz viel möglich. Und deswegen schauen wir mal, wie es heute auslaufen wird. Uns wird auf jeden Fall dann auch wieder hören nach dem letzten Deutschlandspiel. Natürlich auf jeden Fall. Können wir natürlich dann drauf schauen. Und dann gucken wir mal, ob es... Ja, wer dann am Ende der Gegner sein wird, vielleicht wissen wir da schon noch ein bisschen mehr dann, wenn wir dann Samstagabend, Sonntag früh aufnehmen und dann schauen wir mal, wie das weitergehen wird und wie sich die deutsche Mannschaft präsentieren geht, ob man noch ein bisschen ausruhen kann und natürlich auch dann noch alle Spieler wieder fit sein werden, das ist ja ganz wichtig, gerade Juri Knorr brauchen wir auf jeden Fall fürs Viertelfinale, denn sonst wird es ein bisschen düster, gegen wen wir auch immer spielen müssten. Bis dato dürft ihr uns gerne Rezensionen schreiben bis zur nächsten Folge. Auf Spotify von iTunes habt ihr die Möglichkeiten, uns zu schreiben. Aber auch gerne über Social Media, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handle Anwurf findet ihr uns dort jeweils. Und dann hören wir uns ja am Wochenende wieder hier bei Anwurf Handball Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf. Der Handball Talk auf meinsportpodcast.de.